NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Morgen. Das Haus des Ehepaars Wendel in der Gemeinde Lilienthal bei Bremen stand wochenlang unter Wasser. Rund ein Jahr ist es her, dass das Hochwasser in Niedersachsen für großes Chaos gesorgt hat. Besonders schwer hat es damals Lilienthal getroffen. Die Deiche drohten zu brechen, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Mein Kollege Jan-Bastian Buck hat das Ehepaar Wendel jetzt, ein Jahr nach dem Hochwasser, besucht.
Das Haus der Wendels steht da, als ob nichts gewesen wäre. Wenn Dania Kuniger-Wendel jetzt durch ihr Wohnzimmer geht, ist kaum vorstellbar, wie es hier aussah am 27. Dezember 2023, als das Wasser kam.
Das ist genau hier, genau an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen. Da stand alles unter dem Wasser. Und da war die Fliese, hier war Parkett. Ja, und das sind die Häuser. So hoch stand hier alles im Wasser, so 30, 40 Zentimeter. Und das bedeutet, die Feuchtigkeit, die stieg auch nach oben. Und danach, dann, als alles raus war, also Parkett, Estrich, Dämmung bis zur Bodenplatte. Also danach, nächster Schritt war, das Ganze trocken zu kriegen.
Nur mit viel Eigenarbeit und der Hilfe der Nachbarn konnte sie die Sanierung stemmen. Und mit finanzieller Unterstützung ihrer Familie. Erst ein Dreivierteljahr später konnte das Ehepaar Wendel wieder sein Haus beziehen. Die Frage, die sie immer noch umtreibt, was tun die Verantwortlichen?
Es müssen Maßnahmen an den Deichbau getroffen werden und auch relativ zügig, weil wenn wir hier 5 bis 10 Jahre warten, wir wissen nicht, wann es wiederkommt. Theoretisch kann es auch dieses Jahr wiederkommen.
Das ist die große Angst, nicht nur bei Kuniger-Wendel. Viele Menschen in Lilienthal wissen, dass die Gemeinde haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Wenn Jürgen Weinert aus dem Krisenstab heute auf dem Wörpedeich steht, dann kann er sich noch gut daran erinnern, wie der sich angefühlt hat.
Gallertartig fühlte sich das an. Wenn man tatsächlich einen Schritt hier gemacht hat, war es 2 Meter weiter, dass die Bewegung da zu spüren und auch zu sehen war. Und wir hatten an einer Stelle wie ein kleiner Springbrunnen oben direkt auf der Deichkrone, wo das Wasser tatsächlich oben raussprudelte. Wir hatten hier mit Sandsäcken verstärkt schon oder erhöht. Ansonsten wäre das Wasser tatsächlich, wenn die Sandsäcke nicht drauf gewesen wären, schon überweggelaufen. Das war hauchdünn, das muss man tatsächlich so sagen. Wir hatten mit einem Berater vom Technischen Hilfswerk hier gestanden und der Berater sagte zu dem Zeitpunkt, dass es für ihn gar keine Frage mehr ist, ob die Verwallung hält. Sie wird nicht halten, die Frage ist nur, wie schnell sie bricht.
Der Deich brach nicht. Mittlerweile hat Lilienthal den Deichfuß verstärkt. Und zur Sicherheit wird noch eine neue Zufahrt für Hilfskräfte gebaut, falls nochmal Sandsäcke gebraucht werden. Auch Bremen auf der anderen Seite der Wümme tut etwas. Direkt an der Grenze zu Lilienthal wird ein innenliegender Deich auf 600 Metern Länge verbreitert. Außerdem werde ein Deichverteidigungsweg gebaut, erklärt Stefan Lewin vom Deichverband Bremen.
Letztlich ist dieser Weg dafür da, dass wir an Ort und Stelle da, wo wir eben Probleme haben oder wo diese Aufweichung stattfindet, dass wir da gezielt mit dem Fahrzeug direkt hinfahren können, dort die Sandsäcke abladen und dann gleich vor Ort legen können. Und hier, wo wir hier jetzt stehen, hatten wir sogar das Problem, dass auch auf der Binnenseite natürlich Grundwasserstände hoch waren. Es hat viel geregnet, Wasser kam durch den Deich und auch hier hatten wir mindestens 1 Meter Wasserlage.
Viele Häuser, die überflutet wurden, liegen aber außerhalb eingedeichter Bereiche. Auch das von Dania Kuniger-Wendel.
Felder, wenn die überflutet werden, und das ist jetzt wieder ziemlich viel Wasser da, also da kriege ich ganz, ganz schlechte Laune und ich kriege eigentlich Angst, ja, weil wenn es wieder kommt, was mache ich dann? Ich weiß es nicht, ob wir das dann nochmal so schaffen.
Der Nachbar von Dania Kuniger-Wendel will sich darauf nicht verlassen. Er hat sein Haus auf 1,5 Meter abgedichtet und Schotten vor Türen und Fenstern eingebaut. Denn niemand weiß, ob das nächste Hochwasser nicht doch kommt, bevor die Gemeinden für mehr Schutz gesorgt haben.
In 3 Tagen ist Silvester und heute beginnt unter anderem in Niedersachsen und Bremen der Verkauf von Feuerwerk. Aber neben den legalen Knallern von großen deutschen Herstellern sind auch Böller aus dem Ausland sehr beliebt, auch wenn sie in Deutschland nicht zugelassen sind. Die Feuerwehr Hamburg warnt jedes Jahr wieder vor den Gefahren, die von solchen Böllern ausgehen. Denn jedes Jahr aufs Neue verlieren in der Silvesternacht viele Menschen Finger oder gleich die ganze Hand. Finn Kessler berichtet.
Achtung, jetzt wird es laut. Von der Schweinepfote, an der Böller klebte, ist nicht mehr viel übrig. Dieser in Deutschland nicht zugelassene Knaller trägt den Namen Cobra 6. Was ihn so gefährlich macht, erklärt der Leiter des Kampfmittelräumdienstes André Kowalczyk.
Ein zugelassener Böller in Deutschland hat maximal 6 Gramm Schwarzpulver enthalten. Ich sag mal, illegale Pyrotechnik hat eine Perchloratmischung und diese Gramminhalte sind auch Größe. Sie sind weit über 6 Gramm, im Regelfall bis 60 Gramm per Chloratmischung.
Und das kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
In Deutschland zugelassene Pyrotechnik ist so aufgebaut, wenn sie in der Hand explodiert, ist die Hand noch zu retten. Bei einer nicht zugelassenen Pyrotechnik, einem sogenannten Polenböller, ist im Regelfall die Hand nicht mehr zu retten. Die ist weg.
Die Silvesternacht ist eine der arbeitsintensivsten Einsatznächte für die Hamburger Feuerwehr. Fast jährlich gibt es wegen nicht zugelassener Böller schwere Amputationsverletzungen.
Kein 1000-Seiten-Roman diesmal, auch keine Erzählung oder Gedichtsammlung. Der Kieler Autor Christopher Ecker hat für sein neues Buch die ganz kleine Form gewählt. Als fiktives Notizbuch aus Reflexionen, Beobachtungen, kleinen Geschichten und autobiografischen Skizzen kommen die Notizen aus einem Lager an der egozentrischen Grenze daher. Andrea Ring hat den Schriftsteller getroffen.
Sinn ist nie vorhanden, damit fängt es an in der ersten Notiz, alles ist offen. Der Schriftsteller macht uns keine Illusionen. Lesen ist für ihn wie eine archäologische Grabung in babylonischen Textschichten. Christopher Ecker hat Spaß an der Vieldeutigkeit.
Der Anfang ist etwas sperrig, aber ich fand es nicht unkomisch, dieses Notizenbuch anzufangen, als wäre es wirklich ein reines Schriftsteller-Notizbuch, in dem man sich nur Gedanken über Text und Wirklichkeit macht.
Für die man mit einer Laterne in Grotten und Katakomben hinabsteigt. Das Abstrakte wird unvermittelt zum konkreten Bild. Lesen ist kräftiges Mitschöpfen, schreibt Ecker.
Es ist häufig so, dass Sinn ein Konstrukt ist, das man über die Welt stülpt.
Es ist häufig auch Unsinn. Eine philosophische Reflexion auf das Ich mündet im dadaistischen Vorschlag, uns einen blauen Plastikeimer über den Kopf zu stülpen. Wo ist da der Sinn, Herr Ecker?
Es verändert die Wirklichkeit. Es ist ein Akt, der in seiner Unerwartbarkeit oder in seiner Unmöglichkeit irgendetwas mit einem selbst und der Welt macht. Vielleicht sollte das jeder mal ausprobieren. Das ist ganz spannend.
Der Autor hat es natürlich nicht probiert. Das Notizbuch aus einem Lager von der egozentrischen Grenze ist ja nur halbbiografisch. Doch es sind Dinge, die ihn selbst beschäftigen, die hier mal witzig, mal tiefsinnig, mal komplett absurd und dann wieder hochintellektuell in die kurze Form gegossen sind.
Was macht das Ich aus? Wo ist die Grenze des Ichs zu anderen? Oh, das sind so kleine Erkundungen eigentlich, die mal persönlich sind und mal persönlich scheinen, denn vieles ist natürlich auch erfunden.
Manches nur knappe Sentenzen wie diese. Normales Leben ist kein Ich-Erleben. Christopher Ecker meint damit,
dass man nicht weiß, was das Ich ist, wenn man nicht darüber nachdenkt. Wenn man ein Brötchen isst oder spazieren geht oder einen Sonnenuntergang genießt oder kocht oder wenn man zum Bus rennt, da ist kein Ich da. Da will man zum Bus.
Nicht erfunden ist die Idee zum Buch. Ein Drittel wirkliche Notizen als Grundlage für einen bibliophilen kleinen Band zu nehmen. Zwei Drittel fiktive Gedankensplitter, schräge Romantik und scharfe Gesellschaftskritik. Bei Traurigkeit empfiehlt eine Notiz, an Tiere mit Fell zu denken.
Das ist das Niedliche, das uns umgibt und das einem ziemlich gut tut.
Alternativ eine sinnstiftende Sucht zu kultivieren. Was das sein könnte, muss sich der Leser natürlich selbst denken.
Den Sinn kann man der Welt auch mit irgendetwas geben, nachdem man süchtig ist. Beispielsweise Schokolade, Mehlspeisen, das Lecken an Briefumschlägen.
Was man eben herausliest, dass der ein oder andere Text als leichte Provokation verstanden werden könnte, weiß er von sich.
Wenn ich etwas schreibe, was ich lustig finde, dann schreibe ich es, weil ich es lustig finde und weil ich hoffe, dass andere Leute das auch lustig finden.
Die existenzielle Frage nach dem Sinn, dem Ich und dem ganzen Rest gibt diesen Notizen allerdings einen melancholischen Unterton, was Christopher Ecker nicht bestreitet.
Es ist auch sehr schwer, gerade in der politisch aktuellen Situation, nicht zu resignieren bzw. nicht mit großer Fassungslosigkeit der Welt zu begegnen. Ich versuche mit viel Heiterkeit an die Sachen ranzugehen und auch mit Humor, aber manche Sachen, da hört der Quatsch halt auf.
Da passt der typische Ausbruch ins Fantastische, wo das Ich mit Gebäuden verschmilzt oder identitätsverwirrte Maulwürfe statt Autos Getränkeautomaten kaufen. Und die kleinen Horrormotive, mit denen Christopher Ecker so gern spielt, wie die grässlichen Hirschgespenster und verliebten Mumien.
Das ist schon eine gruselige Situation, die in den letzten Jahren auch immer gruseliger wird. Also ich würde sagen, dass zu der altersbedingten fehlenden Unbekümmertheit wahrscheinlich noch eine äußere bedrückende Situation hinzukommt.
Dem das Buch freilich mit einer schönen Mischung aus konkreter Poesie und tieferem Sinn begegnet.
Die Notizen aus einem Lager an der egozentrischen Grenze sind beim Kieler Indie-Verlag Stirnholz erschienen. Sie haben 135 Seiten und kosten 38 Euro.